Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 des To-Do-Developer-Podcasts mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Wir haben heute, nachdem wir die letzten zwei Folgen eher mit lockeren Gesprächen verbracht haben, ein technisches Thema mitgebracht, welches ich letzte Woche tatsächlich in einem anderen Podcast gehört habe, beziehungsweise auf das ich in einem anderen Podcast aufmerksam geworden bin. Hintergrund ist, dass wir beide den Podcast Die Lage der Nation hören, dass ein Politik- und Nachrichtenpodcast kommt einmal die Woche raus, absolut zu empfehlen. Und da ging es um das Thema Bundes-ID und Identitätsmanagement im Rahmen der Behördengänge, aber auch in der Privatwirtschaft. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, das zu nutzen, unter anderem über den elektronischen Personalausweis. Und im Rahmen des Podcasts wurde ein bisschen diskutiert, wo sind da die Herausforderungen aktuell und warum kann man seinen Personalausweis noch nicht für diverse Dinge benutzen im Internet, in Apps etc. Und wie ich dort gelernt habe, scheitert es wohl an den entsprechenden Software Development Kits, die sehr kompliziert sind und für die man auch noch zusätzlich eine Genehmigung braucht, um die nutzen zu können. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt so ein Software Development Kit entwickeln möchte für so einen Dienst, wie mache ich das eigentlich? Und wie kann ich sicherstellen, dass dieses Software Development Kit immer aktuell ist und dass ich natürlich auch ein Kit habe, welches diverse Plattformen, Technologien, Programmiersprachen unterstützt? Und da ich weiß, dass du, Robin Manuel, in deiner Firma Software Services baust, die für Developer nutzbar sind, habe ich mir gedacht, ihr habt doch garantiert Erfahrungen damit, wie man solche SDKs aktuell für verschiedene Plattformen herstellen kann und wie man diese vielleicht auch automatisch generieren kann, um sich halt wirklich viel Arbeit abzunehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich mit dem ganzen Thema Software Development Kits vielleicht noch nicht so viel auseinandergesetzt haben oder nur als Developer Software Development Kits genutzt haben. Und ich glaube, da können wir einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen, einfach mal darüber sprechen, welche Ansätze gibt es da und wie kann man da vorgehen. Und vielleicht mal ganz kurz für dich die Möglichkeit, ein bisschen den Hintergrund zu erläutern, warum du in deinem Alltag selber SDKs bauen musst.
Ja, wir machen das so, dass wir verschiedene Bausteine für Entwickler anbieten, sage ich jetzt mal. Und wir dabei aber sicher gehen wollen, dass die Bausteine von allen Plattformen und Programmiersprachen aus genutzt werden können. Und deswegen müssen wir irgendwann hingehen und zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, okay, jetzt generieren wir Software Development Kits, also kurz SDKs, für eine ganze Reihe an Programmiersprachen. Und das haben wir uns irgendwann entschlossen zu automatisieren, weil wir einfach nicht die Teamstärke haben, da jede einzelne Programmiersprache einzeln zu betreuen. Also bei uns sind das namentlich, sind das halt, es ist ein JavaScript und TypeScript SDK, das wird zusammen generiert. Wir haben Python, wir haben Go, wir haben Java, wir haben .NET, wir haben bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt vergesse, und könnten aber auch relativ dynamisch da neue Sprachen mit aufnehmen und generieren die automatisch auf der Basis unserer öffentlichen API-Schnittstelle. Das heißt, wir haben eine API, die man ansprechen kann, und im Grunde genommen, also das müssen wir vielleicht auch irgendwie als Scope abstecken, es ist bei uns so, dass SDKs eigentlich ein Wrapper um diese APIs sind, sodass es mir als Entwickler oder Entwicklerin mithilfe der SDKs sehr leicht gemacht wird, diese APIs anzusteuern oder vielleicht auch ein bisschen eleganter gemacht wird, als quasi einen HTTP-Call nach dem anderen abzusetzen.
Aber das ist ein guter Hinweis. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Software Development Kits. Einmal Software Development Kits für Plattformen, auf denen ich entwickle, wenn ich zum Beispiel für Windows, für den Mac, fürs iPhone etc. Software schreibe, muss ich um auf die Betriebssystemfunktionalitäten oder bestimmte UI-Bibliotheken auch in der Regel auf SDKs zurückgreifen, die es mir ermöglichen, sehr einfach oder einfacher bestimmte Funktionalitäten der Plattform zu nutzen oder bestimmte ja, Programmierschritte zu durchlaufen. Wo wir jetzt drüber reden, sind SDKs für entsprechende APIs, sprich Web-Applikationen. Und da gibt es natürlich zwischen den beiden Varianten grundsätzliche Unterschiede.
Obwohl das ja eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist, denn die SDKs, die du jetzt ja gerade ansprichst, sind ja dann auch eigentlich Wrapper um eine Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist in dem Fall dann halt keine Web-Schnittstelle, sondern irgendwie eine technische Schnittstelle zu meinem Betriebssystem oder so. Aber am Ende von der Art und Weise, wie so ein, ne, was ein Software Development Kit ist, würde ich sagen, ändert sich das gar nicht. Aber ich wollte das vor allem klarstellen, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass jetzt irgendwie für diese Bundes-ID, dass es da wohl recht komplex ist, so ein SDK zu generieren. Und dann gehe ich da in diesem Rahmen jetzt mal von aus, dass die nicht einfach nur irgendwie um eine öffentliche API herum Code schreiben müssen, sondern dass da halt auch irgendwelche ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen oder auf der Hardware-Ebene Kalkulationen oder Verschlüsselungen oder was auch immer gemacht werden müssen. Und das wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist. Deswegen glaube ich ganz gut, dass wir einfach auf, ne, den Scope dieser Folge auf so SDKs für oder rund um Webschnittstellen mal definieren.
Ja, und ich glaube, gerade das, wie man diese SDKs erstellt oder erstellen kann und gerade im Rahmen der Automatisierung, da gibt es natürlich dann auch wesentliche Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Varianten. Wenn ich zum Beispiel eine Webschnittstelle habe, kann ich diese Webschnittstelle ja klar definieren. Die wird gebaut auf Basis bestimmter Standards, irgendwie REST, HTTP etc. Und es gibt bestimmte Definitionen, wie ich diese Schnittstellen auch beschreiben kann. Und ich habe da in der Vergangenheit, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ein bisschen Erfahrung mit sammeln dürfen mit der Open API Definition oder auch Swagger genannt. Ich glaube, früher hieß es Swagger, mittlerweile heißt es Open API Definition. Und damit kann ich dann meine APIs beschreiben und kann dann aufgrund dieser Beschreibung verschiedene Schritte durchlaufen oder automatisieren. Unter anderem kann ich halt eine öffentliche API-Beschreibung und Dokumentation erzeugen. Da haben wir auch in der vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen, wie kann ich meine APIs beschreiben. Und jetzt gehen wir über die Beschreibung hinaus und wollen ein entsprechendes SDK generieren. Und da würde mich interessieren, für eure APIs, nutzt ihr da jetzt diese Open API Definition? Was nutzt ihr da, um eure APIs zu beschreiben und welches Tooling verwendet ihr, um darauf basierend dann die SDKs zu erzeugen?
Also genau, wir nutzen auch die Open API Specification, die, wie du richtig gesagt hast, früher Swagger hieß, und ich glaube irgendwie, die ärgern sich selber so ein bisschen drüber, dass sie diesen Swagger-Namen gar nicht so richtig wegbekommen, weil überall auch in deren Dokumentation so steht immer Open API in Klammern, formerly known as Swagger, Klammer zu. Und ja, ich glaube einfach, das ist noch sehr tief in irgendwie ganz, ganz vieler Leutes Köpfen oder irgendwelchen Dokumentationen drin, dass das mal Swagger hieß. Das ist aber mittlerweile von der Open API Initiative ja gerebrandet worden. Aber witzigerweise ist das Tool, mit dem wir unsere Open API Specification erstellen, auch ein Tool, was noch Swagger im Namen hat. Also wir, ne, den Großteil, fast ja, 90% unserer APIs basieren auf ASP.NET, also sind in C-Sharp geschrieben. Und dort gibt es eine Extension, die heißt irgendwie, ich glaube, Swashbuckle oder so. Das heißt ja dieses Swagger schon mit drin. Und was die im Prinzip macht, ist, die schaut sich deinen Code an und generiert dann eine solche Open API Specification. Was ist das? Eine Open API Specification ist im Prinzip nichts anderes als ein früher JSON, mittlerweile in der neuesten Version YAML-File, wo die API beschrieben wird. Also wo gesagt wird, hey, pass auf, es gibt folgende Endpunkte, die kannst du unter folgenden Routen erreichen, und dann gibt es hier, wenn du diesen Endpunkt mit einem GET-Request aufrufst, dann kannst du da vielleicht noch folgende Parameter hinterlegen, und das ist die Antwort, die du erwarten kannst. Und da gibt es vielleicht noch einen Post, und das ist da, soll dafür genutzt werden, um, weiß nicht, Dinge abzudaten oder zu erstellen. Und da kannst du folgende Antwort erwarten. Also wenn das eine positive, also wenn das eine erfolgreiche Antwort gibt, dann gibt es den und den HTTP-Code zurück, zum Beispiel irgendwie ein 200 oder ein 201 oder was weiß ich. Kann aber auch sein, dass du einen 404 oder 403 oder was weiß ich zurückbekommst aus folgenden Gründen. Also beschreib mir eigentlich relativ gut, was bietet mir diese API alles an, wofür kann ich es nutzen, wie kann ich es nutzen, welche Antwort kann ich erwarten? Und witzigerweise auch, wenn man es richtig macht, wie kann ich mich gegen diese API authentifizieren?
Und das Ganze basiert jetzt tatsächlich nur auf deinem Code und den Methodensignaturen oder werden da auch noch Code-Kommentare mitgenutzt oder was ist das, was du letzten Endes als Developer tun musst, damit du mit so einem Tool dann diese Spezifikation erzeugen kannst?
Ja, das kann ich einstellen. Also was ich in erster Linie, wenn ich einfach nur dieses Paket installiere und quasi standardmäßig einmal initialisiere, dann wird mir einfach trotzdem diese OpenAPI-Definition-File erstellt. Und was ich jetzt aber noch natürlich dazu sagen kann, ist, ich kann durch Annotations oder durch bestimmte Art und Weisen, wie ich Code-Kommentare schreibe, dann dieses OpenAPI-File ein bisschen schöner machen, indem ich halt Beschreibungen hinzufüge oder über diese Annotations dann auch quasi dem Generator einfach mehr Futter gebe, woraus er dann einfach eine Beschreibung machen kann, die ja etwas aussagekräftiger ist. Zum Beispiel, indem ich halt mit inkludiere, was sind denn mögliche Exceptions, die meine Methode hier schmeißen kann. Und aus diesen Exceptions macht er dann HTTP-Error-Codes und so ein Kram halt. Also je mehr Informationen man da ihm gibt, desto schöner ist nachher auch diese OpenAPI-Specification. Und das muss man einfach sagen, das ist ein Standard. Das heißt, es ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt meine API in C-Sharp, in Java, in JavaScript, in Python, in Go, in was auch immer schreibe. Am Ende ist eben diese OpenAPI-Specification ein Standard. Und solange es für jede dieser Programmiersprachen irgendwelche Tools gibt, die basierend auf meinem Code so eine Specification generieren, ist das auch völlig auswechselbar und kann man dann auch quasi, vor allem wenn man in so einem Microservice-Environment unterwegs ist, auch verschiedene Teams verschiedene Technologien nutzen lassen, solange man sich nachher auf diesen Standard zum Austausch eigentlich ist eine Schnittstellenspezifikation darauf einigt. Und das Schöne ist auch, theoretisch könnte ich jetzt sagen, weiß nicht, vielleicht möchte ich aber weg von einer bestimmten Programmiersprache, ich möchte jetzt vielleicht meine Apps gar nicht mehr in .NET bauen, sondern möchte jetzt alles in Go bauen, dann könnte ich das theoretisch machen. Und meine Nutzer und Nutzerinnen sollten dann, wenn ich es gleich mache, eigentlich keinen Unterschied merken, weil auch da das generierte OpenAI-Specification-File dasselbe sein sollte.
Und das heißt, ich habe dann meine Spezifikationen, die kann ich benutzen zum einen als Dokumentation, also als menschenlesbare Dokumentation, aber auch als maschinenlesbare Dokumentation, mit der ich dann mir zum Beispiel SDKs erzeugen kann. Das heißt, das ist der erste Schritt, einmal das Ganze auf einen Standard zu bringen, der das Ganze klar beschreibt und dann nehme ich wiederum ein anderes Tool und kann dann entscheiden, okay, welche Plattform möchte ich jetzt anbinden und kann dann versuchen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so Best Effort, ich weiß nicht, ob es immer so gut funktioniert, das wirst du mir gleich sagen, kann ich dann versuchen, mir meine SDKs zu erzeugen.
Ja, genau, und ich kann das schon mal spoilern, das funktioniert überhaupt nicht rund, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Aber du hast schon recht, dieses File ist relativ spannend, weil ich halt eine standardisierte Beschreibung meiner API habe. Und klar, natürlich kann ich auch daraus dann SDKs generieren. Ich kann aber noch viel mehr machen. Also ist ja auch super praktisch, dass zum Beispiel gibt es, das hat jeder auch schon mal gesehen, früher ist das auch so Swagger UI. Das heißt, es ist einfach so eine Webseite, eine Web-Applikation, die mir generiert wird, wo ich mit meiner API rumspielen kann, wo es mir quasi grafisch dargestellt wird. Und ich einfach mal einen Request absetzen kann, ohne jetzt vielleicht einen Postman aufzumachen oder auf der Kommandozeile irgendeinen Request zu machen oder mir einen HTTP-Client irgendwo zu initialisieren. Ich kann dieses File aber auch nehmen und es zum Beispiel in so API-Management-Lösungen oder so API-Gateways reinschmeißen. Du kannst dir vorstellen, ich habe vielleicht eine Applikation, die besteht aus 10 verschiedenen Microservices. Jeder dieser Microservices hat eine eigene kleine API. Ich möchte aber die Tatsache, dass das 10 oder 5 oder wie viel auch immer Microservices sind, ja vielleicht von meinen Anwendern gar nicht preisgeben oder verstecken, weil das ist ja völlig irrelevant für die und dann einfach nachher ein großes API-Gateway haben, was dann je nach Request an den jeweiligen Microservices hinten dran weiterleitet. Und diesem einen Gateway, dem könnte ich ja zum Beispiel die Spezifikation der einzelnen Microservices mitgeben, sodass es eben auch automatisch direkt weiß, was gibt es denn eigentlich alles in meinem Kosmos, worauf ich Zugriff habe. Und kann mir dann ja vielleicht auch einfach ein großes Developer-Portal generieren und so Sachen. Da gibt es diverse Lösungen, können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen, weil es eigentlich relativ spannend ist, diese ganze API-Gateway-Geschichte. Aber ich kann schon relativ viel machen, wenn ich einmal dieses Open-API-Specification-File habe. Wir reden aber heute drüber, wie ich damit SDKs generiere. Und da gibt es ein Tool, was auch direkt von der OpenAPI Initiative betreut wird. Und es ist Open Source auf GitHub zu finden. Das verlinken wir auch in den Shownotes unten. Und es ist in Java geschrieben, aber ich glaube, es gibt auch irgendwie, ja, ich kann das mir aber auch über alle möglichen Kommandozeilen-Tools runterladen, das ist einfach nur ein Kommandozeilen-Tool, was ein OpenAPI-Specification-File entgegennimmt und dann mir ein SDK für die verschiedensten Programmiersprachen automatisch generiert. Und ich kann aber dieser Generierung noch ein paar, ja, also Customize-Properties mit dazugeben. Also ich sage jetzt, pass auf, das ist mein Tool. Input ist genau diese OpenAPI-Specification-File, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und Output soll bitte ein SDK für TypeScript sein. Und dann rödelt das los und das stellt mir im Prinzip ein TypeScript-Projekt mit einer Package.json und mit einem Models-Folder, wo für jede Entity, die in meiner API irgendwie eine Rolle spielt, also nehmen wir an, ich baue jetzt die Star Wars API und dann habe ich da Planeten und dann habe ich da Raumschiffe und dann habe ich da Charaktere und Menschen und dann habe ich da vielleicht irgendwelche Tiere und irgendwelche Pflanzen und irgendwelche Waffen und was weiß ich. Und für jedes davon wird mir halt ein Model erstellt und die gehen hin und erstellen für jedes meiner API-Routen quasi so eine kleine Service-Klasse, wo die ich dann verwenden kann. Da kann ich sagen wie New Planet API und da kann ich sagen Planet API.getAll und dann im Hintergrund wird dann eben der Code ausgeführt, um mit meiner API zu sprechen, also einen HTTP-Request hinzuschicken, die Antwort auf eine Liste von dem Model Planet zu mappen und mir das dann halt irgendwie als Liste und als in einem Format, in dem ich als Developer mitarbeiten kann, zurückzugeben.
Und dein Use Case ist ja jetzt anderen Developern, die in verschiedensten Sprachen unterwegs sind, SDK für deine API zur Verfügung zu stellen. Aber ich kann ja genau das gleiche Tool auch verwenden, quasi intern, um meine eigenen APIs nutzbar zu machen im Unternehmen für andere Kolleginnen und Kollegen. Kann natürlich da auch die entsprechenden SDKs vielleicht dann nur in einer Sprache entwickeln, die ich in meinem Unternehmen oder in meinem Projekt verwende. Wie sind da deine Erfahrungen über die verschiedenen Sprachen hinweg? Gibt es dort mit diesem Tool große Qualitätsunterschiede oder sagst du, der Standard ist sehr ähnlich, egal welche Sprache ich da jetzt auswähle?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also zum einen, ja klar, also auch dieses interne Nutzen ist, glaube ich, auch ein sehr großer Use Case, weil ich Microservice A in Java geschrieben, möchte mit Microservice B kommunizieren, der ist in Python geschrieben. Am Ende kommunizieren die aber alle über das lokale Netzwerk und das heißt, die haben eine API und da könnte sich die Java-App ein Java-SDK von dem in Python geschriebenen Microservice generieren und so weiter. Also klar, das ist natürlich auch ein super häufiger Anwendungsfall. Und ich weiß gar nicht, ob ich es Qualitätsunterschiede zwischen den Sprachen nennen würde, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede und das hat mich auch eigentlich am meisten gestört, glaube ich, an der ganzen Nummer. Denn diese einzelnen Generatoren, so wie die das nennen. Also dieses Tool heißt einfach OpenAPI Generator und da drin gibt es verschiedene Generatoren. Also Input ist immer mein Swagger-File und dann kann ich ein Output-Directory bestimmen und eben einen Generator-Namen. Und diese Generatoren, die werden von unterschiedlichen Teams und unterschiedlichen Communities, unterschiedlichen Personen maintained und die haben einfach, ja, da gibt es eigentlich keinen Standard, wie so ein SDK auszusehen hat. Die funktionieren auch alle ganz gut, aber die sehen halt alle recht unterschiedlich aus.
Okay, das heißt, du kannst dann das gleiche SDK in zwei Sprachen entwickeln, aber irgendwie im PHP-SDK heißt die Methodensignatur oder sieht die Methodensignatur anders aus als dann vielleicht im C-Sharp-SDK, obwohl letzten Endes die gleiche API auf Basis der gleichen Spezifikation auch genutzt wird, um dieses SDK zu generieren. Und dementsprechend ist das vielleicht für Leute, die in beiden unterwegs sind, etwas verwirrend. Ist das?
Ja, im schlimmsten Fall kann mir das passieren. Also die Methodensignatur orientiert sich in der Regel zum Glück am Namen meiner Route und ich kann das ja auch mit diesen Beschreibungen in meinem OpenAPI-Specification-File ein bisschen generieren. Aber es kann schon passieren. Also es ist mir auch schon passiert, dass zum Beispiel einige Sprachen, wenn es ein asynchroner Call ist, so ein bisschen bei Definition so ein Async dahinter schreiben und andere vielleicht nicht. Aber halt auch, ob Models wirklich Models genannt werden oder Entities, ob die in einem eigenen Ordner abgelegt werden oder ob die alle in einem großen Ordner sind. dann werden nicht alle Authentifizierungsarten von allen Programmiersprachen unterstützt. Also selbst wenn das OAuth ist, gibt es ja auch verschiedene Art und Weisen, hier Client Credentials oder wie auch immer ich mir das irgendwie zurechtbiegen kann. Also das ist schon, also vor allem auch von der Struktur, wie dieses, weil es wird, mir wird ja wirklich ein Projekt generiert, wie das auch aufgebaut ist, also Ordnerstruktur, ist das schon manchmal recht unterschiedlich. Jetzt gibt es für all diese Generatoren auch immer ein eigenes Configuration-File. Also ich kann hingehen, ist auch wieder so eine YAML-Datei, wo ich jetzt zum Beispiel sagen kann, wenn ich jetzt einen, ich nehme einfach mal das Beispiel, dass ich ein TypeScript-SDK generiere. Das heißt, da wird am Ende ja ein NPM-Paket erstellt. Da kann ich, muss ich ja zumindest mal sagen, was ist denn der NPM-Name und was ist denn die NPM-Version. Und dann kann ich aber hingehen und da so ein paar Konfigurationen einstellen. Ich kann zum Beispiel Naming-Pattern für bestimmte Dinge dann da festlegen. Ich kann auch irgendwie sagen, ob jetzt die Fetch-API in Node.js verwendet werden soll oder Axios, was eine recht populäre Library ist für so HTTP-Clients und also Kram. Oder irgendwie bei .NET kann ich sagen, dass wenn zum Beispiel noch eine Unit-Test-Projekt dazu generiert werden soll, das unterstützen aber da wieder andere nicht. Oder was das Target-Framework ist und ja, so Dinge halt. Also, dass die alle doch, also die nehmen mir Arbeit ab, weil sie eben, wenn immer meine API sich ändert, quasi die recht stumpfe, einfache Abtipparbeit, dass irgendjemand hingeht und einfach meine APIs abtippt, das nehmen die mir ab. Ich fühle mich aber bei keinem dieser SDKs so wohl. Ich mag den Code von keinem dieser automatisch generierten SDKs so sehr, trotz dieser Einstellmöglichkeiten, dass ich den einfach blind rausschippen würde. Also ist bei jedem einzelnen SDK bei uns immer so ein bisschen manuelle Arbeit noch mit drin.
Aber gerade wenn man etwas generiert, ist natürlich das Thema manuelle Arbeit immer schwierig, weil dann veränderst du etwas und dann hast du eine neue Iteration, du veränderst was an deiner API, generierst das Ganze neu und musst dann ja vielleicht deine manuellen Änderungen wieder nachziehen. Wie geht ihr damit um, dass ihr das effizient hinkriegt?
Ja, das müssen wir gar nicht unbedingt, weil die unsere manuellen Änderungen nicht irgendwie das Generierte überschreiben, sondern so ein bisschen parallel existieren. Also klassisches Beispiel, wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Beispiel von dieser Star Wars API. Und dann werden mir jetzt halt diese ganzen Klassen generiert, diese ganzen Services generiert. Ich sage jetzt, ne, es gibt jetzt einen Planetenservice, es gibt einen Raumschiff-Service, es gibt einen Lichtschwerter-Farben-Service und so ein Kram. Und was wir dann jetzt halt machen, ist, wir setzen halt on top noch eine eigene Klasse oben drauf und die nennt sich einfach, das ist jetzt hier die Star Wars API Klasse. Und die hat dann einzelne Properties wie Star Wars API .planets.getAll oder also irgendwie, dass man quasi darüber das erreichen kann. Und wenn ich diese Klasse aber instanziere, diese Star Wars API Klasse, dann kann ich da direkt Informationen mitgeben, wie zum Beispiel mein Access Token generiert werden soll und wie ich mich anmelde und so. Also sie machen es einfach angenehmer und schöner zu benutzen und verstecken so ein bisschen das automatisch generiert. Das heißt, das, womit unsere User und Userinnen arbeiten, ist nachher eigentlich nur noch die Klasse, die wir generieren. Die ist auch, ne, sagen wir mal, so 100 Zeilen Code. Und solange jetzt keine neue API hinzugekommen ist, können wir das Ding auch so lassen, wie es ist, auch wenn wir quasi innerhalb der APIs was ändern und das neu generieren. Und sobald mal eine ganz neue API hinzukommt, wenn wir jetzt quasi auch noch die Helden-API hinzufügen, dann müssten wir das eben einmal in diesem manuellen Code machen. Aber es ist zum Glück nicht so, dass wir den jedes Mal neu anpassen müssen. Das würde ich auf jeden Fall dann auch, wenn es so wäre, automatisieren wollen. Weil wir gehen schon hin und sagen, okay, pass auf, im Rahmen von einem Release werden jetzt für alle die Programmiersprachen, die wir unterstützen, neu einmal diese autogenerierten Klassen überschrieben. Aber das, was wir selber geschrieben haben, wird dabei nicht auch noch mit überschrieben, sondern kann eigentlich weiterverwendet werden und macht es nur einfacher, mit den autogenerierten Sachen zu arbeiten. Aber das würde ich sagen, ist ein Step, den man auf jeden Fall machen sollte, weil ich, ja, wie gesagt, so nicht ganz zufrieden bin mit dem, was da rauskommt. Aber es nimmt mir trotzdem irre viel Arbeit ab.
Und machst du das jetzt im Rahmen einer Automatisierung, sprich immer wenn sich dein Projekt, dein API-Projekt ändert, generierst du mit Hilfe von Swashbuckle die entsprechende Open-API-Spezifikation und sobald diese erzeugt ist, dann lässt du deinen Generator laufen und erzeugst die entsprechenden SDKs für die Zielplattform, die du ansprechen möchtest, oder ist da irgendwo noch ein manueller Schritt, wo irgendwie jemand aus dem Team auf der lokalen Entwicklungsmaschine etwas tun muss, jenseits dieses manuellen Steps, den du gerade genannt hast, wo ihr dann noch etwas darüber legt?
Nee, korrekt. Also es ist komplett Teil unserer Pipeline. Also wir bauen das Projekt, dann wird aus dem gebauten Projekt dieses diese OpenAPI Specification File generiert oder extrahiert. Das wird dann in den SDK-Generator geschmissen. Dann bauen wir das SDK-Projekt. Dann gibt es einen End-to-End-Test, der das einmal testet, ob das die neu generierte ist, ob ich mit diesem SDK auch wirklich gegen meine API sprechen kann. Und wenn dieser End-to-End-Test positiv ist, wird dieses neue SDK-Paket dann veröffentlicht. Also das ist schon vollautomatisiert.
Sprich, ihr deployt dann auch die neue Version der API auf irgendein Testsystem, um dann mit diesen neu generierten SDKs auf diese aktuelle Version der API auch End-to-End testen zu können.
Genau, wobei das bei uns dasselbe System ist wie da, wo die Pipeline läuft. Wir starten die API lokal, lassen das neu generierte SDK dagegen testen und gucken, ob diese beiden Sachen zusammenpassen. Und bei uns wird das dann im Moment auch gleichzeitig gepublished. Ganz theoretisch könnte ich aber auch mir mal überlegen, ob nicht mein SDK und meine API einen unterschiedlichen Lebenszyklus haben. Ja, also dass irgendwie eigentlich nur, wenn es einen wirklichen Change in irgendeiner Route gibt, dass ich ja eigentlich nur dann den Need habe, mein SDK neu zu generieren. Im Moment lasse ich es aber im gleichen Release-Cycle liegen, weil ich das einfach im Moment mag, dass das SDK die gleiche Versionsnummer wie das Projekt hat. Auch wenn sich vielleicht nichts geändert hat. Das hat aber den Nachteil, dass wir, wenn wir einfach im Moment interne Refactorings machen und ich vielleicht einfach nur die Minor-Version um 1 hochzähle, auch eine neue Version vom SDK gepublished wird, obwohl faktisch gar kein Code-Change im SDK stattgefunden hat. Das könnte man, glaube ich, nochmal irgendwie optimieren. Für uns passt es jetzt aber so, weil es nicht wahnsinnig häufig vorkommt. Aber ganz 100% optimal ist es da wahrscheinlich noch nicht.
Sprich, wenn ich das jetzt nicht manuell von euch runterlade, das SDK, sondern das über irgendeinen Package-Manager ziehe, würde ich dann auch immer neue Versionen angezeigt bekommen, sobald ihr eine generiert. Also ihr publisht zum Beispiel das JavaScript-SDK auf NPM und dann bekomme ich dann immer die aktuellste Version, immer wenn ihr eine Iteration eurer API durchführt.
Genau.
Wunderbar. Das heißt, ihr habt das zumindest hingekriegt, es weitestgehend zu optimieren, aber du sagtest vorhin, es gibt viele Sachen, mit denen du nicht so ganz glücklich bist, aber so wie es jetzt beschrieben wurde, hört sich das ja durchaus ziemlich gut an, bis auf dieses eine Layer, was ihr da drüber legt. Aber was sind so deine Kritikpunkte in diesem ganzen Generierungsprozess?
Ja, das ist genau das. Also ne, meine Kritikpunkte waren halt, dass ich eben noch so einen manuellen Layer drüber legen muss, dass ich das jetzt nicht in einfach easy-to-use SDK, was auch noch irgendwie sich gut anfühlt für eine Entwicklerin und für einen Entwickler ist, sondern dass ich eben doch manuelle Arbeit reinstecken muss. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich da was automatisch generiere und dass diese manuelle Arbeit halt auch wirklich immer eine andere ist, je nachdem, was ich denn da generiere, ob das jetzt TypeScript oder .NET oder Java ist. Das heißt, da kann ich jetzt nicht, also ich kann nicht komplett ohne Know-how in der Programmiersprache, für die ich generiere, das SDK raushauen. Kann ich schon, aber dann ist es halt nicht geil. Das würde wahrscheinlich trotzdem funktionieren, aber dann ist es halt nicht sexy zu benutzen. Und so, das war aber nicht, also ne, weil unser Anspruch das aber war, ein cooles SDK zu bauen, was Entwickler und Entwicklerinnen gerne benutzen. Da muss man eben noch ein bisschen manuelle Arbeit reinstecken. Und der zweite Kritikpunkt war halt einfach, dass ja, diese Projekte dann halt alle sehr unterschiedlich sind, ne? Also, dass ich da jetzt halt nicht irgendwie einmal was definiere, sondern dass ich halt wirklich für jede Programmiersprache was haben muss. Und es gibt auch zum Beispiel allein für TypeScript, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Generatoren, und wo wir uns ein bisschen durchspielen mussten, wo uns die einen noch besser und die anderen schlechter gefallen haben, an dem, was da am Ende rauskommt. Also, es ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, alles klar, ich brauche ja bis morgen noch SDKs in allen anderen Programmiersprachen. Kann man schon machen, funktioniert wahrscheinlich auch, aber so richtig cool ist es erst, wenn ich einen eigenen Layer drüber habe und wenn ich die selber so ein bisschen customized habe.
Ja, klasse. Ja, und vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen. Die entsprechenden Links packen wir in die Shownotes rein zu den einzelnen Tools, damit ihr das Ganze auch selber ausprobieren könnt. Und gebt uns gerne Feedback, wenn ihr damit auch schon Erfahrungen sammeln konntet, beziehungsweise wenn ihr vielleicht auf Basis dieser Folge euch das Ganze mal angeschaut habt, gebt uns da gerne eine Rückmeldung, wie das aus eurer Perspektive funktioniert. Wir haben jetzt auch auf Basis der letzten Folgen zahlreiches Feedback auch per E-Mail bekommen. Feedback zum einen zu den verschiedenen Themen, die euch interessieren, aber auch zu den Themen der entsprechenden Folgen. Gerne weiterhin Kontakte über Twitter oder auch per E-Mail. Alle E-Mails sind herzlich willkommen.
Und die nächste Folge ist dann auch schon die letzte für dieses Jahr. Und das ist ja immer traditionell unsere Weihnachtsfolge, wo wir auch euch bescheren möchten. Da wird es also ein großes Gewinnspiel geben, wo wir Dinge verlosen, die, von denen wir glauben, dass sie für den Entwickler und Entwicklerinnen Alltag spannend sind. Da lohnt es sich also auch wieder einzuschalten. und an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und wir lassen auch noch mal ein bisschen das Jahr Revue passieren, schauen, was wir uns so an Tech-Neuerungen fürs nächste Jahr erhoffen. Haben so ein paar kleine Mini-Themen, die es nicht in eine ganze Folge geschafft haben. Also da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch in 2 Wochen wieder einschaltet.
Und wie immer, wenn euch der Podcast oder speziell diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Auf Apple Podcasts gerne auch noch was dazu schreiben. Wir lesen alle Kommentare.
Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch 2 tolle Wochen zu wünschen bis zu unserer nächsten Weihnachtsfolge. Habt eine gute Zeit, schreibt ganz viel Code und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Bis dann.